Werte Geeks und Anwärter, tretet ein, mein Name ist Cengiz und ich heiße euch herzlich willkommen an unserem Stammtisch im Geek Café. Wir sitzen heute in einer sehr geselligen Runde und sind das erste Mal seit Umstrukturierung vollzählig. Hallo Tonisan.
Hallo Cengiz, willkommen zurück.
Willkommen zurück, ja, allerdings. Und der Nächste in der Runde, Tjorben, bist du auch startklar?
Natürlich, moin zusammen.
Tiborlein.
Hallo, freut mich, dass ihr heute bei uns dabei seid.
Ja, das freut mich ebenso, wie es mich auch freut, Steven in der Runde begrüßen zu dürfen. Hallihallo, Steven.
Hi, ja, das Beste kommt zum Schluss. Ne?
Erheben wir uns für das Morgengebet.
Ich hoffe, man hört es mir nicht raus. Ich bin noch nicht so lange auf den Beinen. Ich schlürfe hier noch an meiner Riesentasse Kaffee, aber es wurde gestern auch wieder ein bisschen später bei mir, denn ich habe es ja neulich schon mal angesprochen gehabt. Ich habe wieder mit den Herr-der-Ringe-Filmen angefangen und gestern mit dem zweiten Teil fortgesetzt. Und deswegen, ich weiß nicht, der eine oder andere wird es wissen, das sind Filme mit ein wenig Überlänge.
Also Extended Cut dann aber.
Natürlich den Extended Cut, ja. Okay. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe die Filme zwar schon häufig gesehen, aber ich weiß nicht so recht, welche Szenen in der Originalfassung nicht vorhanden sind oder um welche Szenen der Extended Cut bereichert wurde.
Da kann ich dir helfen. Ich glaube, die normale FSK für Herr der Ringe ist 12 und durch den Extended Cut ist es dann auf 16 hochgeschnellt. Es gibt zum Beispiel im Kanon ist es ja so, als die Uruk-hai Merin und Pippin ja geschnappt haben, sind die ja, bevor sie überfallen werden, Spoiler-Alarm, sind sie ja an Fangornwald und dann sind auf einmal Orks dabei. Und das wird im Extended Cut erklärt, aber das ist in der Normalfassung wird das nämlich gar nicht gezeigt. Und dann war das immer so für mich so, warum sind die jetzt da dabei?
Ah.
Ne? Weil da gibt es ja nachher noch diesen Zwist zwischen Uruk-hai und Orks und in Amon Hen, also im ersten Teil haben ja nur Uruk-hai gekämpft, es waren die Speer von Isengard und dann waren die nachher dabei und da hat man sich immer gefragt, woher die kamen. Das wird im Extended Cut zum Beispiel erklärt.
Sehr geil.
Haben da nicht auch die Hobbits bei den Elben irgendwie mehr Geschenke bekommen, genau, oder so? Oder hat man gesehen, wie sie die übergereicht, irgendwie wie die Weihnachten gefeiert haben, irgendwie sowas in die Richtung?
Genau, die Galadriels, ja. Furcht wurde da, glaube ich, auch gar nicht gezeigt im Extended Cut, also was passieren würde, wenn sie den Ring hätte. Ich weiß gar nicht, ob das im Original gezeigt wurde.
Ich muss zugeben, ich habe die normale oder die Kinofassung habe ich halt jeweils nur einmal im Kino gesehen und danach seitdem nur noch den Extended Cut. Ich weiß gar nicht mehr, was die Kinofassung, also ich müsste es nachlesen auch.
Ich habe die Kinofassung danach tatsächlich noch ein paar Mal gesehen, aber es gab eine Szene, von der ich glaube, dass sie in der Kinofassung rausflog, weil sie, ich will nicht sagen überflüssig ist, aber auch nicht gerade von großer Wichtigkeit. Und zwar, das ist im zweiten Teil, ist das eine Szene, wo Aragorn schläft und träumt von Arwen, gespielt von der wundervollen Liv Tyler. Und da gehen die so ein bisschen zur Sache. So, ne? Da wird ein bisschen rumgeknutscht und dann werden so ein paar Liebeleien ausgetauscht und so. Und ich dachte mir so, wäre das nicht witzig, wenn Aragorn aufwacht und feststellt, dass sich bei ihm in der südlichen Hemisphäre ein Zelt aufgestellt hat und alle anderen um ihn herum fragen sich dann so, was haben wir denn Schönes geträumt, Herr Aragorn?
Das wäre dann für die Mel Brooks-Fassung auf jeden Fall so gewesen.
Vermutlich. Das merken wir uns mal vor für unsere eigene Fassung.
Ja.
Was mich an der Stelle interessiert, Cengiz, fühlst du dich eigentlich sehr eingeschüchtert durch das bisschen Überlänge?
Ganz im Gegenteil. Für mich kann es nicht lang genug sein.
Schön.
Ja, jetzt kriegt man wieder die Kurve, ey.
Ich versuch's mal. Ich denke, hat man einmal die Extended-Version gesehen, kann man nicht mehr zu den normalen zurück. Also mir ist das einfach nicht mehr möglich.
Oh, das ist aber bei vielen Filmen so. Also, um mal zu was ganz Altem zu schwenken. Ich habe vor ein paar Jahren erst die Extended von Gladiator gesehen und alleine diese ganzen neuen Textpassagen, die dazwischen gerutscht sind, und ich glaube, das ist also immer so, ne? Wenn die Extended jetzt nicht wirklich irgendwie so drüber ist, dass es wirklich langweilig wird, dann würde man sich ja eigentlich jedes Mal so fühlen, als würde man nur einen halben Film gucken, wenn man sie denn nicht schaut.
Der Meinung bin ich nämlich auch. Und dann habe ich irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, ich glaube, es war Kino Plus bei den Rocket Beans, da ist gefragt worden, wie denn so der Unterschied ist zwischen den normalen und den Extended-Versionen. Und einer hat sogar empfohlen, den zweiten Teil in der normalen Version zu schauen und nicht in der Extended-Version, was mich heute noch ein bisschen fassungslos macht, aber so hat er es empfohlen.
Ich bin froh, dass ich der Empfehlung nicht nachgekommen bin, sonst hätte ich dieses heiße Knistern zwischen Aragorn und Erwin.
Erwin.
Wie ich früher mal gesagt habe. Verpasst.
Hat er Gründe genannt, warum man nicht die Extended gucken sollte?
Ich glaube, die Gründe waren, dass die Szenen, die in der Extended-Version drin waren, einfach nicht zur Story beitragen und nicht wirklich viel Neues bringen. Und dass sogar die kürzere Version in seiner Kurzhaftigkeit einfach angenehmer zu schauen ist.
Aber mal eine Frage an den Kinoexperten in der Runde. Thjörben, der ja quasi im Kino lebt, gab es denn nicht irgendwann auch mal die Extended-Version im Kino?
Soweit ich weiß nicht, die Kinos dürfen tatsächlich nur die Kinofassung ausspielen. Also es kann sein, dass es Privatvorstellungen mal gab, aber zumindest in den Kinos, die ich besucht habe, lief immer nur die Kinofassung. Weswegen ich dann auch dann teilweise, weil es wurde hier jahrelang zu Weihnachten, die drei Filme wurden hier nochmal aufgeführt, in diversen Kinos sogar.
Ja, ja.
Ich habe immer extra nachgefragt, es hieß immer, es ist nur die Kinofassung, darum habe ich mir das dann lieber zu Hause angeschaut.
Hast du eine dieser Vorstellungen mal besucht, wo alle drei Filme hintereinander gezeigt wurden?
Bei Herr der Ringe nicht, bei Harry Potter habe ich das mal gemacht mit allen 8 Filmen. Das war hart.
Alter, alle 8 Filme. Hast du das durchgestanden oder bist du verständlicherweise eingeschlafen?
Nee, ich habe es durchgestanden. Danach war ich aber tot wie ein Sack Nüsse und habe gestunken wie ein Iltis. Aber, ja.
Geil. Aber was gibt's denn für Extended Cuts bei Harry Potter? Da kannte ich nur einmal das Lied im 4., wo die das Lied gesungen haben, wo so extrem unangenehm für alle Beteiligten war. Und im 1er, als der Neville mit diesem Klammerfluch in die große Halle gefallen ist.
Ich wüsste jetzt gar nicht, dass es bei Harry Potter irgendwie Extended Director's Cuts gibt.
Doch, der zweite noch. Es gibt bei dem zweiten die Extended-Version, da ist der Basilisk rausgeschnitten.
Wie, der ist rausgeschnitten? Entweder ist es doch Extended oder rausgeschnitten. Was? Also.
Ja, also diese Filmszene, wo der Basilisk auftaucht, geht vielleicht ungefähr 10 Sekunden. Und diese eine Filmszene war dafür verantwortlich, dass der Film ein FSK 16 bekommen hätte. Also haben sie diese 10 Sekunden rausgeschnitten und so hat er sein FSK 12 bekommen.
Ja, wo der das Schwert in den Gaumen bekommt.
Nee, die ist auch in der normalen Version drin. Die geschnittene Fassung ist auch gegen Ende des Films. Da ist er schon unten in der Höhle beim Basilisk. Und der ist auch schon, Spoiler, blind, der Basilisk. Und Harry versteckt sich so an der Wand und die Schlange kommt ganz nah ran zu ihm. Wirklich so fast bis vor das Gesicht. Und das war dann scheinbar zu heftig für Kinder, Jugend, keine Ahnung. Dass das ein FSK 16 gegeben hätte. Aber schnipp, schnapp, raus, FSK 12.
Wahnsinn.
War das nicht auch der Grund, warum der ursprüngliche Entwurf von Voldemort, oh, jetzt habe ich den Namen ausgesprochen, scheiße.
Jetzt kommt der Clash.
Warum der ursprüngliche Entwurf verworfen wurde und sie sich dann für eine, ich sag mal, menschlichere Gestalt entschieden haben. Ihr kennt doch sicher dieses Bild, was im Internet die Runde gemacht hat, von einem Voldemort, der richtig krass aussieht, mit scharfen, spitzen Zähnen und sehr bestialisch.
Muss ich überlegen, ist das denn ein offizielles Bild oder ist das von einem Fan interpretiert?
Tatsächlich offiziell von den Verantwortlichen, die so ein bisschen Promomaterial zur Verfügung gestellt haben, von Dingen, die es jetzt nicht in den Film geschafft haben. Und ich fand dieses Design ausgesprochen cool, aber ich habe dann natürlich auch im Zuge verstanden, okay, warum man es draußen gelassen hat. Harry Potter, bei all seiner Liebe, die diese Reihe auch von erwachsenen Menschen erfährt, soll halt in erster Linie immer noch Kinder ansprechen.
Habt ihr mal die Entwicklung gesehen von diesem Warner Brothers Studio-Emblem am Anfang von den Filmen?
Nicht bewusst.
Dass das immer düsterer wurde?
Ja, genau, das ist am Anfang immer, also ist es ja auf blauem Hintergrund und von Film zu Film wurde das immer düsterer. Und was ich mir halt immer gedacht habe, ist, dass so die Audience, also diese Hauptzuschauerschaft, dass sie quasi mit den Filmen immer älter wird. Also dass man, keine Ahnung, wenn man das angefangen hat zu gucken, ist man 10 oder 11 und dann wird man immer älter und dass das so ein bisschen anpasst. Irgendwie war das so dieser Cut von Schule zu extremer Story war für mich so ab dem 5. Film, wo es nicht mehr so primär um diesen Schulalltag ging, sondern wo es hauptsächlich beim Plot ab dem 5. Teil angefangen hat.
Ich muss auch sagen, dass mir die letzten 2 Teile am besten gefallen haben. Aber wie du schon gesagt hast, ne, wahrscheinlich auch deswegen, weil die für ein erwachsenes Publikum spannender waren als dieser Kinderschulalltag, den du zuvor hattest.
Das merkst du bei den Harry-Filmen natürlich auch wirklich ganz extrem. Während die ersten beiden von Chris Columbus waren, der tatsächlich so Kinderfilme macht, Teil 3 und 4 waren dann andere Regisseure, ich weiß gerade nicht welche, und ab Teil 5 war es dann permanent David Yates, der das Ruder übernommen hat. Deswegen ist auch ab Teil 5 so eine eigene Handschrift da und eine Einheit.
Harter Break von einem Zauberstab zum anderen, wo wir gerade Altersfreigabe hatten. Unsere gestrige WhatsApp-Unterhaltung hätte auch mal mindestens ein FSK 16 verdient.
Ja, findest du?
Aber ich will gar nicht weiter darauf eingehen, denn wir versuchen auch weitestgehend jugendfrei hier zu bleiben. Worauf ich zu sprechen kommen muss allerdings, Todi, dieses Sushi, das du uns gestern unter die Nase gerieben hast, das sah schon sehr, sehr geil aus.
Dafür, dass du eigentlich gar kein Fisch isst, verwunderlich.
Richtig, bin ebenso verwundert.
Ich bin aber dafür, dass beim nächsten Live-Podcast Toni uns mal eine große Sushi-Platte macht.
Auf jeden. Aber Toni, an der Stelle die Frage, das war doch selbst gemacht, oder?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich das in den unzähligen Podcast-Folgen vorher auch schon mal erwähnt habe, wenn nicht sogar einmal zu oft, aber ich mache das generell selbst. Ich mache das selbst. Und ja klar, Sushi-Platte, es ist kein Geek-Café mehr, sondern einfach Geek-Sushi-Bar und ich würde sagen, das läuft. Und ich meine, wenn du genau hingeguckt hast auf dem Foto, dann hast du ja auch gesehen, dass einige Rolls ohne Fisch waren. Da lege ich schon Wert auf Diversität.
Also, so genau habe ich mich drauf geschaut. Aber geil fand ich dann auch das Kontrastprogramm von Thjörn. Denn bei ihm gab es etwas anderes gestern zu schnabulieren. Und ich habe auch mitbekommen, dass du Instagram hast daran teilhaben lassen. Und zwar Pizzaröllchen mit Currywurst.
Ja, quasi. Ich hatte kürzlich ist schon wieder ein paar Wochen her, bei Löffelmesser Gebel war Colin zu Gast bei Foodboom und da haben sie mit diesen Knack- und Backbrötchen, Curry King und ein bisschen Käse einfach wie so Muffins gemacht, so herzhafte Muffins. Und das habe ich jetzt einfach nachgemacht und es war fabulös.
Was auch für eine geile Idee. My mind is blown away. Ich dachte so, geil, warum bin ich da noch nicht drauf gekommen? Eigentlich eine total naheliegende und sehr einfache Variation.
Ja, es ist halt mega simpel, super schnell gemacht und es ist halt auch ein perfekter Party-Snack oder so, wenn man ein paar Leute einlädt, wenn man zusammen Film gucken will oder sonst was und du irgendwas zum Snacken da haben willst, so Fingerfood, ist das halt einfach mega.
Ich wage jetzt einfach mal die Frage in den Raum, trotz dessen, dass wir hier jemanden mit italienischem Background haben, aber Pizzateig selbst gemacht oder fertig?
Lieber selbst gemacht, aber fertig geht zur Not auch mal.
Ja, das würde ich auch so sagen.
Hey, aber Cengiz, mal im Ernst, ich leg da selbst gar nicht so viel Wert drauf. Ne? Also
selbst gekauft ist am besten, doch.
Kommt halt drauf an, was für ein Teig man nimmt. So, ne? Also da gibt's halt echt schäbige Sachen, die nicht schmecken. Ne? Aber ich mach auch nicht jeden Pizzateig selbst. Also da falle ich voll aus der Rolle, wie ein Mentos-Bonbon.
Also grundsätzlich finde ich selbstgemacht zwar auch lecker, aber ich habe meist gar nicht die Geduld dazu, weil der Teig muss ja dann auch gären bzw. aufgehen und das dauert dann meist noch ein bisschen und so eine fertige Teigrolle, die machst du auf, klatschst alles drauf, worauf du Bock hast und ab in den Ofen und innerhalb von 30 Minuten hast du eine bombastisch leckere Pizza mit wahrscheinlich viel zu viel Käse, wenn es sowas geben sollte, zu viel Käse.
Es gibt nicht zu viel Käse.
Sehr gut, tja.
Aber ich habe früher oft eigentlich immer Teig fertig gemacht und den dann einfach eingefroren, dass ich dann, wenn ich wusste, heute Abend gibt es Pizza, habe ich den morgens rausgelegt, konnte den einfach abends ganz normal fertig machen und direkt belegen. Also und zum Beispiel, wenn man Pan-Pizza fertig oder selber machen will, eben nicht die Classic Italian Style, sondern einfach so eine schöne Pizza nachbacken will, da ist der Teig innerhalb von einer halben Stunde fertig und wird auch ziemlich geil.
Oh, ich merke schon, Thjörn, du bist ein richtiger Küchen-Connoisseur. Bei dir bin ich da an der richtigen Adresse. Und wo wir es gerade vom Pizza haben, fällt mir auch ein, dass die Pizza bei den Turtles-Movies immer sehr geil und sehr ansprechend aussah.
Ja. Sie sah besser aus in der Realität. Das kriegst du nirgendwo so nachgebildet, wie der Käse zerfließt. Das ist also, du weißt nicht, wie viele Tonnen Käse die da drauf packen müssten, damit der so zerfließen kann.
Habt ihr mal dieses Advertisement gesehen, wie die das machen, dass die Pizza beim Schneiden... Ja. Weißt du, wie es geht?
Ja, leider schon.
Mit Leib, ne?
Mit ja, Kleber. Das hat mir komplett die Illusion geraubt. Ja. Dass, irgendwie, wenn man weiß, ne, um dieses Geheimnis mit dem Leim, dann ist schon eklig. Ja. Aber auf der anderen Seite, es sieht halt auch geiler aus, als du es mit richtigem Essen jemals rekonstruieren könntest.
Das stimmt. Aber die Turtles haben immer die eine und selbe Pizza gegessen. Das ist die Pizza Pepperoni, ne?
Ja, die klassische Salami-Pizza halt, ne?
Ja, ja. Das ist halt immer so ein Übersetzungsproblem, weil wenn du in Amerika sagst, du jetzt gerne Pepperoni, dann kriegst du nicht die eingelegte Pepperoni-Schote, sondern das ist bei denen die Wurst, ne?
Ja, die Salami, genau. Und wenn du da was mit Pepperoni willst, dann also musst du mit Paprika oder Hot Spicy irgendwas
oder Pepper.
Sagen. Oder Pepper, genau.
Ja. Ja.
Richtige Lifehacks hier.
Ich muss bei all diesen Schlagworten wie Wurst und Pepperoni schon wieder an unser gestriges WhatsApp-Gespräch denken. Ey, ich werde das nicht los, das hängt mir noch lange nach.
Sausage Party kann ich da als Film nur empfehlen, der zwar eigentlich nicht gut ist, aber passt zumindest in den Kontext gut rein.
Den fand ich wahnsinnig gut. Also
ernsthaft?
Gut müsste man an der Stelle definieren, aber es war der erste 3D-animierte Film für Erwachsene.
Aber der war mir zu platt. Also der war mir zu sehr mit dem Holzhammer. Ich konnte leider nicht lachen. Ich hätte gern gelacht, aber nee, das war mir alles zu plump.
Mumie 43, oder was?
Und ich mag plumpen Humor normalerweise schon. Ich liebe South Park oder so, aber das ist dann ein plumper Humor mit irgendwas dahinter. Und das war bei Sausage Party halt gar nicht. Das war einfach nur... das war so Melissa McCarthy-Humor, da kann ich einfach nichts mit anfangen.
Tibor, nicht Movie 43, sondern von Seth Rogen Sausage Party, aber der schlägt,
geht in dieselbe,
der schlägt
Richtung,
in dieselbe Kerbe im Prinzip vom Humor. Aber wenn du den Humor mal ausklammerst, die Prämisse, ich fand die Prämisse einfach geil, von Nahrungsmitteln mit Bewusstsein, die in einer heilen Welt leben, nicht um die Grausamkeiten wissen, die ihnen widerfährt als Lebensmittel und dann versuchen, ihr Leben zu retten. Also ich fand die Prämisse fand ich sehr witzig.
Das stimmt.
Ja, das klingt irgendwie wie eine Kopie von Toy Story, nur auf Essen angewandt.
Ja, im Prinzip. Im Prinzip nur, dass bei Toy Story ja so ist, dass sämtlichen Spielzeugen ihre Umwelt bewusst ist. Also sie wissen ja, was Sache ist.
Naja, Buzz weiß es erstmal nicht.
Woraus sich auch wirklich eine sehr witzige Dynamik ergeben hat zwischen Buzz und
Woody. Ja.
Du bist ein Spielzeug! Sau stark.
Habt ihr den Vierer eigentlich gesehen von Toy Story?
Nein, noch nicht.
Ja, ich fand den toll.
Echt?
Ja.
Ich fand den schwierig.
Das war doch der Teil mit Buddy als Woody, ne?
Ja, das war der dritte auch schon.
Ja.
Das Per Augustins Team müsste es gewesen sein, die Synchronstimme, die auch vorher Robin Williams gesprochen hat, dann auch schon nicht mehr sprechen konnte. Ich weiß gar nicht, ob er gestorben war oder einfach nur krank. Mittlerweile lebt er auf jeden Fall nicht mehr. Und dann hat Bully das übernommen. Der hat das auch ganz gut gemacht. Klar, ans Original kommt er halt nicht heran, aber ich finde, er macht es trotzdem gut. Aber der vierte Teil war im Endeffekt, dass Andy nicht mehr das Kind war. Andy hat sein Spielzeug abgegeben und ein kleines Mädchen hat die Kiste mit den ganzen Sachen bekommen. Und es gab auch ein paar neue Spielzeuge, unter anderem Forky, so eine selbstgebastelte kleine Gabelfigur, die das Mädchen im Kindergarten gebastelt hat. Und es war eigentlich ein ganz amüsantes Abenteuer, was die hatten. Ich fand es
ziemlich ernst, ne?
Genau, es war sehr ernst. Der Film sah großartig aus. Das war einer der optisch schönsten Toy Story-Filme überhaupt. Gut, natürlich über die Jahrzehnte, wie man sagen muss, wie Toy Story natürlich jetzt auch schon einfach da ist. Aber der sah einfach wirklich richtig gut aus, teilweise fotorealistisch. Aber ich fand den insgesamt wirklich schön gemacht. Also der hat mir sehr gut gefallen. Und ich finde es sehr schade, dass gerade die Toy Story-Filme, vor allem in Deutschland, irgendwie nie gut laufen. Also in den USA ist das eine deutlich größere Nummer als hier.
Aber Thorben, fandst du die Qualität der Animation, fandst du die Diskrepanz zwischen dem dritten und dem vierten Teil so groß?
Ja, auf jeden Fall.
Ja?
Ja, also allein was die Umgebung angeht und wirklich die Reflexionen und so, du hast wirklich, teilweise sah es fast fotorealistisch aus, dass du hättest sagen können, das könnte jetzt auch echtes Spielzeug sein, was da gerade irgendwie per Stop-in-Motion mehr oder weniger bewegt wird. Also manche Sachen sahen wirklich so gut aus, wo ich gedacht habe, Pixar muss sich hier zurückhalten, damit es nicht noch besser aussieht. Also, dass sie wirklich versucht haben, irgendwie das Ganze ein bisschen zurückzuschrauben, damit es halt eben noch nach Animationsfilm und nach Kinderspielzeug aussieht und eben nicht wie ein fotorealistischer Film, weil sie es locker machen könnten.
Ich glaube, das ging auch damit einher, mit dem Umstand einher, dass die bisherigen Filme ja meist in einer Spielzeugumgebung stattgefunden haben, im Kinderzimmer oder in einem Kindergarten oder wo auch immer.
Genau.
Und in dem vierten Teil waren sie auf Achse, also auch in der echten Welt, in der äußeren Welt. Also
bis auf einem Vergnügungspark.
Ja, richtig.
Und in einem Antiquitätenladen, also auch in diesem Antiquitätenladen, da gibt es auch Szenen, die sind einfach so creepy, wo ich mir denke, ey, für kleine Kinder könnten die auch echt schon fast schädigend sein. Aber nee, alles in allem ist das wirklich ein toller Film geworden, also... Er ist anders als die ersten drei auf jeden Fall, aber toll. Auch von der Message, die er eigentlich so versucht zu vermitteln.
Es wundert mich, dass Seth Rogen bis heute noch keine Variante mit Sexspielzeug rausgebracht hat. Das würde sich ja anbieten.
Ja. Habt ihr diesen Muppets-Film gesehen? Also, dieser Muppets heißt er nicht, aber...
Ja, den mit Melissa McCarthy meinst du wieder, wo die da Polizistin ist und mit diesen Jim Henson-Figuren mäßig... Morde aufklären mussten, dann gibt es auch irgendwelche Sexverbrechen und sonst was, ne?
Den fand ich aber lustig.
Happy Time Murders hieß der, glaube ich, ja.
Ja, den fand ich aber lustig, also.
Ja, der war auch ziemlich unterirdisch.
Ah, nee, den habe ich mir nicht angetan.
Also, ich konnte da tatsächlich drüber lachen. Normalerweise gucke ich sowas gar nicht. Aber das war wieder so ein typisches Beispiel von, du denkst halt, ja toll, was soll das werden? Und dann wirst du halt davon überrascht, dass es gar nicht so kacke ist, wie du denkst. So, ne, aber... Ich hab gelacht. Ich fand's lustig.
Ja, jetzt bin ich neugierig, ehrlich gesagt. Also, wenn Toni jetzt ins Lachen kommt, dann ist mir das auf jeden Fall einen Blick wert. Aber wie gesagt, ich bin kein Fan von Melissa McCarthy. Ich kann ihr das bis heute nicht verzeihen, dass sie eines meiner größten Kindheitsschätze oder dass sie zumindest daran beteiligt war, an der Verunstaltung meiner eines meiner größten Kindheitsschätze. Ja, Ghostbusters, richtig.
Da habe ich noch nie von gehört, dass sie da mitgespielt hat, in diesem Film. Ich glaube nicht, dass es den gibt, das müsste ein Bootleg sein oder so.
Das ist mir auch neu, also höre ich auch zum ersten Mal von.
Ach, ich liebe euch Jungs.
Cengiz, da würde ich einfach mal ausblenden. Also ich meine, ich bin ja sowieso nicht so der Typ, ne? Wenn ich jetzt sage, okay, da spielt jetzt irgendwie ein Schauspieler mit, den ich jetzt erstmal nicht so cool finde, da hätte ich zum Beispiel auch nicht Deadpool mit Ryan Reynolds geguckt, ne?
Wie, du magst Ryan Reynolds nicht?
Den mochte ich vor Deadpool überhaupt nicht.
Und viele mögen ihn seit Deadpool nicht mehr.
Ich weiß, was er meint.
Ja, aber ist nicht so mein Typ von Schauspieler so, ne? Und dann habe ich den Film gesehen und, boah, ich finde ja, diese Rolle, ne, ist ihm auf den Leib geschneidert. Meine Meinung. Aber das ist so ein typisches Beispiel. Wenn du dich auf Sachen einlässt, sage ich mal, ne, und nicht von vornherein Grund verurteilst, kannst du manchmal, ja, doch noch was Positives dran entdecken. So. Aber die Devise, die vertrete ich ja schon ganz, ganz lange. Ne?
Ja, aber nicht bei Melissa McCarthy. Das ist halt einfach immer ein Griff ins Klo. Da kannst du Brief und Siegel drauf geben.
Was hat die noch gemacht? Mike und Molly, gell?
Ja, wollte ich gerade fragen. Was hat die noch gemacht?
Dann noch diesen Spy-Film oder wie der hieß, mit Jason Statham. Der war auch einfach nur abartig schlecht.
Den habe ich nicht gesehen.
Sei froh.
Moment, Melissa McCarthy hat einen Streifen mit Jason Statham gedreht?
Ja.
Alter, was ist denn da los?
Ich würde es eher andersrum sagen. Was? Jason Statham hat einen Streifen mit Melissa McCarthy gedreht?
Er war jung und brauchte das Geld.
Hoffentlich war es nicht so ein Film.
Sag mal, ihr hasst die so richtig, ne? Ihr hasst die so richtig, man merkt das so. Ihr findet die so richtig scheiße.
Ich weiß nicht, ob Hass wirklich genug ist.
Außerdem hat sie Bob Ross durch den Kakao gezogen. Das werde ich hier nie vergessen.
Ja, das ist schwierig.
Ich bringe ihr so eine ähnliche Abneigung entgegen wie einer bestimmten Comedian. Wie heißt sie denn noch gleich? Die so ganz gerne über ihre südlichen Regionen mal Witze macht aus den Staaten.
Amy
Schumer?
Ja, genau. Ja.
Amy Schumer. Die genauso.
Die mag ich aber auch nicht.
Ja, die ist aktuell in der aktuellen Staffel von Only Murders in the Building mit bei. Das ist so der einzige Wermutstropfen in der zweiten Staffel, die bisher trotz allem ganz gut ist. Da muss ich auch mal weiter gucken. Aber da habe ich auch gedacht, da hättet ihr nicht irgendwen anders nehmen können.
Was ich immer richtig ätzend finde, ist, wenn irgendwie sowas, ich sag mal, so eine Amy Schumer zum Beispiel, wie die immer inszeniert werden, wenn die keine Sau kennt. Dann heißt es immer, ja, jetzt hier, der und der Film mit Amy. Und ich denk so, ja, du machst jetzt gerade Werbung mit etwas, was ich nicht kenne. So nach dem Motto, das musst du gut finden, weil die ist gut. So, ne, und das ist immer, es wird immer so vorgesetzt, so von wegen so, als wäre es schon Pflicht, das irgendwie zu hypen. Das machen sie bei solchen People wie Amy Schumer, aber auch bei, im deutschen Comedy sehe ich das ganz, ganz oft.
Ja gut, das ist aber nicht nur ein Comedy-Thema, das hast du zum Beispiel auch, wenn irgendwo Gronkh oder so jemanden spricht, dann werben die groß mit Gronkh, weil halt seine Fans ihn kennen, aber irgendwie der Rest von Deutschland gefühlt nicht.
Ja, richtig.
Das ist halt immer ein Thema der Fanbase, ne, wen man da ins Kino locken will.
Ich hab's denen auch nicht verziehen, dass die einen Influencer herangezogen haben, um Sonic zu sprechen. Ich fand das so schade.
Aber Julian Bam macht das halt auch leider echt nicht so gut, das muss man wirklich sagen.
Nee, wirklich nicht. Ja, aber da ging's halt auch einfach darum, die Leute abzuholen, mitzunehmen, die Julian Bam verfallen sind. Und es war halt eine reine Marketing-Sache, ne? Also da ist keiner irgendwie an Julian Bam herangetreten, weil er gut ist.
Ja, aber die Filme sind halt gar nicht mal so schlecht, aber Julian Bam macht das halt wirklich kaputt, weil er einfach nicht synchron sprechen kann. Das ist das Problem. Na, die würden mit einem richtigen Sprecher das wirklich aufwerten können. Ähnlich ging es mir tatsächlich bei The Lego Batman Movie, der wirklich mega lustig ist, sogar auf Deutsch richtig gut funktioniert. Und dann haben sie da für den Joker haben sie Gronkh genommen und das funktioniert halt einfach null. Oje.
Ja, das ist genau dieselbe Entscheidung wie bei Julian Bam auch. Da ging es bloß darum, Kinotickets zu verkaufen und es gibt ja beileibe viele Kids, die Gronkh sehr mögen, eben so auch Julian Bam. Aber der Sonic-Film, wie gesagt, da fand ich es schade, weil ich Filme echt cool fand, aber ich habe es mir in der Originalfassung angeschaut, also für jeden da draußen, der das ähnliche Problem hat.
Ja, das Jim Carrey dann natürlich eh nochmal deutlich besser. Ich meine, auf Deutsch kommt Jim Carrey auch schon gut, aber im Original ist er natürlich unschlagbar.
Das stimmt, aber ich finde, Jim Carreys Synchronsprecher macht seinen Job wirklich außerordentlich gut.
Ja, auf jeden Fall.
Stefan Friedrich ist das, ja.
Stimmt, ja.
Der macht das auch schon wirklich von Beginn an. Also das ganze Thema Synchron, da können wir wirklich müssen wir eine ganze Folge drum machen, denn davon abgesehen, dass das unfair ist, sobald ein Promi irgendwo eine Sprechrolle bekommt, wird der auf rote Teppiche gezerrt und bekommt Interviews und bekommt einfach Rampenlicht, während die Synchronsprecher, die echten Professionellen, ein Dasein im Schatten fristen. Da kennt man überhaupt nicht die Namen und weiß die Arbeit auch einfach nicht zu würdigen.
Ja, weißt du, was viel schlimmer an der Nummer ist? Dass du die Synchronsprecher hast, die halt ihr Gehalt bekommen, die einen richtig geilen Job teilweise in Deutschland abliefern und manche Filme sogar aufwerten im Vergleich zum Original, wenn man dann schaut, was der ein oder andere Schauspieler da vielleicht so an Performance gerissen hat. Und dann hast du aber andersrum diese Influencer oder irgendwelche Comedians, die dann irgendwo ihre Stimme leihen dürfen, die dann aber aus einem anderen Topf bezahlt werden. Nämlich die werden dann aus dem Etat für Werbung bezahlt im Endeffekt, also für Marketing und sonst was, und bekommen viel mehr Kohle als der gemeine Synchronsprecher, der sonst eine andere Hauptrolle spricht oder so. Und das ist halt die riesige Frechheit an der ganzen Nummer.
Ja.
Dass die Leute, die es gelernt haben, die es richtig gut machen, im Endeffekt dann abgespeist werden mit, ich will jetzt nicht sagen, einem Hungerlohn, ich denke, die verdienen trotzdem auch ordentlich. Aber dass es einfach nicht gerecht ist, dann irgendwie, weil jetzt Thomas Gottschalk zum Beispiel aktuell bei den Minions mitspricht,
ja,
dass der dann aus einem anderen Topf bezahlt wird und dann einfach ungleich viel mehr bekommt, eben nur weil es Thomas Gottschalk ist.
Das ist auch der Grund, warum der Synchronsprecher von Bruce Willis, Manfred Lehmann ist das, der macht keine Filme mehr, der spricht nur noch Werbung, weil das einfach viel besser bezahlt wird. Ja. Das ist euch bestimmt schon aufgefallen, dass ihr jetzt ganz oft im Radio oder irgendwo die Stimme von Bruce Willis hört. Weil der nur noch Werbung macht, der Synchronsprecher.
Ja, das stimmt.
Geil finde ich, dass die Stimme von Johnny Depp bei uns Radiomoderator in der Gegend ist. Ich weiß nicht, ich glaube, Radio Bob ist nichts Lokales.
David Nathan.
David Nathan, ja. Ich finde den auch außerordentlich gut.
Großartige Stimme.
Und der hat auch ein paar meiner Lieblings-Stephen King-Bücher als Hörbuch besprochen.
Ja.
Wahnsinnig gut, wirklich. Der kann Stimmung machen und ich finde seine Stimme top.
David Nathan und auch Simon Jäger, das ist die deutsche Stimme dann von Matt Damon zum Beispiel, die machen beide auch richtig tolle Hörbücher, also kann man nur empfehlen. Ja. Aber um nochmal kurz auf das Thema Influencer oder sonst was zurückzukommen, 2006 kam dieser Film, dieser ganz kleine von Luc Besson ins Kino, Arthur und die Minimoys. Und der Hauptdarsteller oder die Hauptfigur wurde von Bill Kaulitz gesprochen, in den ersten beiden Filmen, im dritten dann nicht mehr.
Ja,
genau. Warum auch immer. Und das war halt auch, der hat das einfach auch nicht gut gemacht, ne? Also man hat permanent auch diese Stimme rausgehört, dass, also ich wusste es tatsächlich erstmal gar nicht, als ich den Film kürzlich nochmal geguckt habe in Vorbereitung auf einen anderen. Und hab dann nur gedacht, die Stimme kommt mir bekannt vor. Und bin ich irgendwann selber drauf gekommen, ist das Bill Kaulitz von Tokyo Hotel? Ja, habe ich nachgeguckt, war so. Und es hörte sich halt einfach immer scheiße an, weil er einfach kein Synchronsprecher ist. Ne?
Aber du kannst dir ja selbst beantworten, warum sie ihn geholt haben, gerade in der Zeit.
Ja, weil gerade in der Zeit waren die natürlich erfolgreich. Und dann hatte er natürlich auch immer seine komische Haarfrisur da in alle Himmelsrichtungen, die sehr gut zu dieser Animationsversion von der Figur passte, wenngleich die dann weiße Haare und nicht mehr schwarze hatte. Aber ja, das war irgendwie alles.
Auf jeden Fall qualifiziert genug. Er hat dieselben Haare wie unsere Figur. Ey,
fast.
Du sprichst die Figur.
Genau.
Aber ich fand, Adel und die Minimals hat nie so die Recognition gekriegt, die sie verdient hat. Es gab im Europapark, gab es nur so ein eigenes Land, dass so auf Arthur und die Minimals, aber da ging es ja eigentlich auch nur darum, dass du klein bist und der Rest groß. Das gab es ja schon bei Gullivers Reisen. Aber das ist. Ja,
das ist wie so eine Hängeachterbahn, ne? Genau. Also, beziehungsweise nicht mal Achterbahn, das ist wie so ein. Ich bin da auch einmal mitgefahren, aber das ist schon Jahre her. Ich erinnere mich da auch nur dunkel dran. Da kannte ich die Filme aber noch gar nicht. Und konnte nicht so viel damit anfangen, um ehrlich zu sein. War aber ganz nett gemacht.
Das ist so ein Franchise, das hat sich nie durchgesetzt.
Es ist auch nicht wirklich gut. Also das muss man halt auch sagen. Also ich weiß nicht, da kann natürlich jeder dazu stehen, wer will. Aber ich habe die Filme jetzt gerade erst geguckt. Und also mal abgesehen davon, dass die optisch natürlich nicht geil aussehen, dass die Animation teilweise cringe ist. Irgendwie nichts wirkt stimmig, weil alle Figuren irgendwie nicht wie aus einer Welt wirken. Man nicht genau so erkennen kann, was sein soll im Zweifelsfall. Und da sind so viele Plotholes in den einzelnen Filmen drin, so viele Dinge, die einfach nicht stimmig und logisch sind. Ach ja, und dann jetzt der neueste Film, der dann quasi darauf endete, ist nämlich so ein Horrorfilm, der auch in der Mitarbeit von Luc Besson entstanden ist, der dann noch weniger Sinn gemacht hat. Aber ich weiß nicht, erstmal eure Meinung zu den Filmen, sofern ihr sie denn kennt.
Nochmal zwei Worte zu der Synchronszene, weil es gerade so gut reinpasst. In der Anime-Branche ist das auch ein sehr heißes Thema, das alle zwei Tage sehr heftig diskutiert wird. Und in dem Zusammenhang gibt es tatsächlich einen neuen aufgehenden Stern am Horizont der Anime-Synchronisation. Und zwar Mario Gavrilis. Und an den guten Mann ist der Toni erst neulich herangetreten. Aber vielleicht willst du dazu ein paar Worte verlieren.
Also, Marios meinst du, ne? Nicht Mario?
It's me, Marios.
Ach richtig, natürlich, Marios.
Der synchronisiert ja nicht nur Anime, der hat ja auch bei Haus des Geldes eine Rolle gespielt. Wurde da irgendwie auch von Sterzig, Hand of Blood und so in irgendwelche Corporation-Clips mit reingeholt. Er hat bei JoJo's Bizarre Adventure Dio gesprochen, Katakuri von One Piece und Rainer Braun von Attack on Titan. Und ich meine, er ist auch die aktuelle deutsche Synchrostimme von Batman, meine ich. Ne? Und Tatsächlich bin ich mit ihm in Kontakt gekommen, genau. Er hat ja zwei von meinen Bildern, also ich habe zwei, eins von Rainer Braun aus Attack on Titan und eins von Dio, habe ich gezeichnet und er hat die halt signiert. Das ist so eine, ich sag mal, so eine Mangaka-Trophäe, sag ich mal, wenn du so von so einem Synchronsprecher so ein Autogramm auf einer eigenen Zeichnung hast zu der Figur. Das ist so ein Signature-Move, den einige Zeichner so haben und ich habe halt nicht so schnell damit gerechnet. Ich bin dann quasi über Instagram mit ihm in Kontakt getreten. Er hat das Bild von Rainer Braun geliked und er hat mir tatsächlich zurückgeschrieben, als ich ihm dann da getickert habe. Und ich habe dann, nachdem er mir gesagt hat, er will das Rainer Braun Bild signieren, also habe ich quasi Nacht durchgezeichnet. Es waren eigentlich so ungefähr anderthalb Nächte, um das Bild von Dio dann noch fertig zu machen. Jengis, ich glaube, ich habe dir sogar ein Video davon geschickt, mitten in der Nacht.
Ja, ja, der Toni hat in dem Augenblick mal so ein bisschen das Schulmädchen raushängen lassen und seiner Begeisterung freien Lauf gelassen auf WhatsApp. Beide dann wie so 16-jährige Mädels komplett ausgerastet und voll steil drauf gegangen.
Ich hoffe im Schulmädchen-Outfit.
Wie denn sonst, natürlich, selbstverständlich.
Ja, mindestens.
Aber ich habe ganz kurz eine Frage dazu. Du sagtest gerade die aktuelle Stimme von Batman. Von welchem Batman?
Wie, von welchem?
Ja, reden wir gerade von... Ach Gott, wie heißt er? Steven, hilf mir.
Robert Pattinson?
Pattinson.
Pattinson. Petition.
Den Glitzervampir. Oder welchen Batman meinst du?
Edward, wir einigen uns auf Edward.
Genau.
Warte, das muss ich eben recherchieren.
Weil der Batman, der in der aktuellen Kinofilm DC Super Pets oder wie der heißt, ist von Thorsten Sträter gesprochen tatsächlich.
Aber während Toni das in Erfahrung bringt, möchte ich euch allen, sowohl euch hier in der Runde als auch allen Zuhörern da draußen nahelegen, guckt euch bitte unbedingt mal die Performance von Marios an. Der Typ hängt sich so krass da rein, also mit Leib und Seele. Und meist, wenn man sich eine Synchronisation vorstellt, dann denkt man an einen Typen, der vor dem Mikro steht und spricht. Der Typ ist mit Leib und Seele, wirklich. Der kniet sich da so rein, der gestikuliert wie wild. Also es ist ganz krass und macht auch eine Menge Spaß, seine Performance zu sehen. Guckt's euch an, gebt seinen Namen bei YouTube ein. Es ist wirklich gut investierte Zeit, versprochen. Und in dem Zusammenhang könnt ihr euch natürlich auch auf Tonys Instagram-Seite Banzai Buddha das besagte Artwork von Rainer Braun angucken, was wirklich auch außerordentlich gut gelungen ist. Und Toni, ich habe es dir damals schon mal gesagt, das ist eines meiner persönlichen absoluten Favorites deiner Arbeit. Dieses Rainer Braun-Artwork ist wirklich sehr, sehr gut gelungen.
Und wenn ihr dann immer noch nicht genug habt, einfach auf OnlyFans und da Toni suchen. Banzai Buddha findet ihr auch was.
Patreon, Leute, Patreon, nicht OnlyFans.
Ach, ich verwechsel das immer, sorry.
Aber Toni, du weißt, was deine Mission in dem Zusammenhang ist, ne? Du musst uns hier Marios ranholen als Gast für den Podcast.
Ich schwöre, ich habe schon drüber nachgedacht, ob ich ihn mal frage, ob er uns irgendwie ein Intro einsprechen kann oder sowas. Weil der ist relativ cool drauf. Ich habe ein bisschen mit dem geschrieben und der ist wirklich nah an den Fans und sowas, ne? Auch wenn er auf Messen ist, so sagt er, ja Mensch, komm vorbei. Und sagt er auch, ja hier, komm, ich mache euch alles fertig. Ich kann euch auch Sprachnachrichten fertig machen und sowas. Ich glaube, ist in dem Fall bestimmt eine Frage zwischen Daumen und Zeigefinger, ne? Keine Frage, aber ich kann mal anhauen.
Also ich habe in der Zwischenzeit mal seine Kartei aufgerufen und hier steht tatsächlich, spricht Batman, aber ich kann auch keine Information dazu finden, in welchem Film.
Ich finde das tatsächlich auch nicht. Ich sehe das bei ihm auf dem Profil auch. Da war ich, ne, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, weil du weißt ja, ich bin in der Batman-Dings nicht so tief drin. Schande über mein Haupt.
Naja, einigen wir uns darauf, dass er jedenfalls Batman gesprochen hat und ich kann mir das auch außerordentlich gut vorstellen, weil er hat wirklich eine sehr prägnante und teils auch sehr tiefe Stimme. Er ist aber wandelbar. Also wenn man ihn in seinen verschiedenen Rollen gehört hat, dann stellt man fest, wie wandelbar er denn ist.
Es war übrigens The Batman, das ist eine Animationsserie gewesen.
Ach, The Batman, krass. Also die Serie habe ich früher auch geguckt, die Animationsserie, die fand ich sehr cool, war ein bisschen nischig, ging ein wenig unter. Ich finde, hat nicht die Anerkennung bekommen, die sie verdient hätte, weil das war tatsächlich eine meiner Lieblingsanimationsserien von Batman. Aber zu dem Zeitpunkt war er noch kein bekannter Name, weil The Batman liegt ja, glaube ich, irgendwie 10 Jahre zurück oder so.
Ich habe noch gefunden, tatsächlich, super interessant, Gotham Knights, also das Game, hatte Batman auch gesprochen und das wusste ich gar nicht. Aus Final Fantasy 15, Ravus.
Ah, krass. Abgefahren, ja cool.
Ohne Scheiß.
Das wollte ich demnächst sogar noch spielen, Wahnsinn.
Schade, dass Batman keine besonders große Rolle in dem upcoming Game Gotham Knights spielt, denn da geht es ja, wie allgemein bekannt, eher um seine Mitstreiter wie Red Robin,
Nightwing,
Red Hood,
Kentucky Fried Chicken,
Pumuckl auch dabei.
Und der fiese Burger King.
Der fiese Burger King.
Aber was ich gar nicht wusste, das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gefunden.
Dass Harry Potter heute 42 Jahre alt wird, also Daniel Radcliffe.
Was?
Was, 42? Der sieht immer noch aus wie 12.
Du laberst doch gerade Unsinn, Tjom.
Der ist doch 6,37, oder?
Ich habe das heute Morgen im Radio gehört.
Der ist 16.
Nee, stimmt auch nicht. Da habe ich irgendwas Falsches gehört. Alles gut.
Ja, denke ich auch.
Nee, geboren ist der, glaube ich, 88. Ich glaube, der ist ein Jahr jünger als ich.
Nee, 89 sogar.
89,
ich habe jetzt mal ganz schnell den Wikipedia-Eintrag aufgemacht. Ich habe das heute Morgen im Radio irgendwie nur mit einem halben Ohr gehört und dachte, was? Ich konnte es mir jetzt fast auch nicht mehr vorstellen, aber...
Das Team ist dann auch schon 42, okay, alles klar.
Aber er hat heute auf jeden Fall Geburtstag.
Nee, das muss irgendwas anderes mit Harry Potter zu tun gehabt haben, weil die haben irgendwas mit 40 gesagt. Darum, vielleicht wird das Buch das erste heute 40 Jahre alt oder so, kann das sein?
Nee, das Harry Potter-Franchise ist, glaube ich, Anfang 2000 entstanden, kam, glaube ich, das erste Buch raus, also...
Okay.
Oder vielleicht ist die Figur des Harry Potters 41.
Ach so, rum, dass Harry Potter selbst die fiktive Figur, dass die heute... Ja, das könnte sein.
Pass auf, das kann man nämlich ganz einfach nachrechnen. Der kam 91 ins erste Schuljahr, da war der 11. Dann ist er 1980 geboren, ja, 42, guck mal da.
Du Nerd.
Ah, so, dann haben wir das Rätsel auch gelöst.
Detective Timo, ey. Aber echt. Ey, aber ich habe noch was Interessantes zu unserem Synchronsprecherfreund rausgefunden. Und Jenkins, ich glaube, das wird dich flashen. Mich flasht es gerade. Er hat nämlich die deutsche Stimme von Sam Porter Bridges aus Death Stranding gespielt. Also quasi der Charakter, den Norman Reedus gescreencashed hat.
Ui. Oh, Moment, ey. Also da muss ich kurz überlegen, ist er eventuell die Standardstimme von Norman Reedus? Ich glaube nicht. Also in The Walking Dead hätte ich Marios Stimme jetzt nicht wiedergefunden, wenn ich so drüber nachdenke. Vielleicht jetzt nur im Zusammenhang mit Death Stranding, aber ich glaube in The Walking Dead. Oder weiß es einer von euch, hat er da eine andere Stimme als in The Walking Dead?
Tommy Morgenstern.
Oh. Moment, Tommy Morgenstern spricht Norm Reedus in The Walking Dead oder was?
Ich glaube schon.
Also das ist ja ein Name, der ist ja ein Begriff, vor allem in den Anime-Kreisen. Den Namen kennt man.
Nicht nur da, er ist auch der Finder von Benders Brot.
Ja.
Aber ja, ist tatsächlich Tommy Morgenstern ist die Feststimme, zumindest bei Walking Dead, für Norman Reedus.
Tommy Morgenstern ist auch ein ganz toller Kerl. Ich habe mir ein Interview von ihm neulich angeschaut und ich musste dabei feststellen, wie erschreckend wenig Background-Wissen er damals zu Dragon Ball hatte. Also er hatte irgendwie keine Interpretation, an der er sich orientiert hat. Wie er nämlich selber erzählt hat, hat er Son Goku letztendlich so gesprochen, wie er denkt, dass er klingen sollte. Wie wir wissen, ist die Rechnung voll aufgegangen. Ich kann mir keine bessere Stimme zu Son Goku vorstellen als Tommy Morgenstern. Und ich muss sagen, ich bin auch jemand, der kritisiert gerne mal deutsche Synchro-Fassungen im Anime-Bereich auf jeden Fall. Aber Tommy Morgenstern, wirklich, ziehe ich meinen Hut vor.
Ich muss sagen, ich habe es da damals ein bisschen anders empfunden, weil ich ganz am Anfang mit der Stimme nicht viel anfangen konnte. Ich kannte allerdings auch schon von Z vor allem ein paar Folgen auf Japanisch, wo natürlich die gleiche Frau spricht, die Son Goku auch schon bei Dragon Ball gesprochen hat und dann einfach nur rumschreit die ganze Zeit. Es war einfach komisch für mich. Ich habe mich dabei sehr dran gewöhnt und könnte mir heute auch keine andere Stimme mehr vorstellen im Deutschen.
Leider gab es ja in der Zwischenzeit einen Wechsel bei Son Gokus Stimme. Ich meine in der, wie soll man es denn nennen, Director's Cut Version von Dragon Ball Z, und zwar Dragon Ball Kai,
ne?
Ja, da wurde Son Goku von jemand anderem gesprochen und es ist mir auch sauer aufgestoßen, weil ich fand, es passte einfach nicht. Ich versuche immer unvoreingenommen da ranzugehen. Klar, Tommy Morgenstern, der hat bei uns ein hohes Ansehen bei Dragon Ball Fans, aber ich versuche trotzdem immer unvoreingenommen ranzugehen. Aber ich muss sagen, dass die Stimme, die sie sich da ausgesucht haben, nicht gepasst hat. Aber das betrifft bei weitem nicht nur Son Goku. Also Dragon Ball Kai hat viele Probleme und durch die Bank weg eigentlich wird gerne mal verdrängt von der Dragon Ball Community.
Kai habe ich auch nur auf Japanisch mit englischen Untertiteln geguckt, auf Deutsch nie, kann ich nichts zu sagen.
Aber eigentlich gab es ja schon mal so einen Break, weil Son Goku war ja in dem Original Dragon Ball, war er ja quasi schon mal erwachsen und hatte eine andere Synchronrolle bekommen. Und das war ja nicht Tommy Morgenstern.
Das stimmt, aber die fand ich wiederum ziemlich cool, weil es war so eine jugendliche Stimme und das hat auch sehr gut gepasst, denn er war zwar schon, also ich sag mal heranwachsend, er war ein Jugendlicher und es war, fand ich, eine Stimme, die sehr gut diese Note getroffen hat.
Ich fand die auch gut, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, dadurch, dass Tommy Morgenstern so einen guten Job bei Z gemacht hat, fiel das auch nicht so schwer ins Gewicht. Ist natürlich direkt aufgefallen, ne? Also wenn du, ich sag mal so, die Stimme von dem ausgewachsenen Son Goku kanntest und dann kommt Tommy rein und du denkst, oh, das ist aber wer anders. Aber wie gesagt, daran hat man sich schnell gewöhnt. Man wurde ja regelrecht zusammengeschrien von Tommy Morgenstern über 200 Folgen. Also von daher...
Ja. Aber hey Leute, das erinnert mich gerade an diesen ultimativ magischen Moment damals. Ich weiß nicht, ob ihr euch entsinnen könnt, als Son Goku damals in Dragon Ball das erste Mal als Heranwachsender auf die Bühne trat. Ich fand das sehr cool. Also es war, man kannte ihn bis dato nur als Kind und das war eine Zeit, wo mir auch nicht bewusst war, dass seine Geschichte als Erwachsener fortgeführt wird und dann dieses Kind Son Goku, an das man sich gewöhnt hatte, dann plötzlich als ja, als Semi-Erwachsenen zu sehen, das war ein spannender Moment auf jeden Fall.
Da war ich durch die Manga einfach schon komplett gespoilert, von dem her hat mich das im Anime nicht mehr so geschockt, aber fand es natürlich trotzdem im Manga damals auch ziemlich krass. Da hast du diesen Band abgeschlossen, kaufst den nächsten und auf einmal ist er groß. Das war schon was Besonderes irgendwie, weil man das Gefühl hatte, man wächst dann irgendwie auch ein bisschen mit dem Charakter mit, auch wenn da natürlich eine große Zeitspanne von ein paar Jahren zwischen lag. War das was man einfach so vorher, glaube ich, zumindest hier gerade in Europa, in Deutschland, so nicht kannte aus irgendwie Kinderserien oder so.
Steven, wie ist das im Osten? Habt ihr auch Dragon Ball empfangen, oder?
Ja, das wahrscheinlich schon. Aber ich habe es nicht eingeschaltet. Ich gebe meinen beiden Nichten immer als Tipp, wenn sie mit irgendwem sprechen, wovon sie nicht wissen, nicken und lächeln. Das tue ich auch bei dem Thema Dragon Ball, Pokémon, Digimon. Ich habe nämlich null, ich zeige jetzt Flagge, null Erfahrung mit Pokémon, Digimon, Dragon Ball.
Da bist du in dieser Runde sehr gut aufgehoben, Steven.
Ja, super. Ich fühle mich gerade auch wirklich sehr, sehr wohl. Also ich stelle mir eure Blicke gerade schon vor, wie ihr schon eure Schwerter und Messer wetzt.
Nein, ich habe Mitleid.
Oh.
Ja, ich habe Verständnis. Also ich meine, hier wird so oft über Dinge gesprochen, von denen ich überhaupt keine Peilung habe, weil es irgendwas anderes ist als Anime. Und deswegen, ich kann es total nachempfinden. Aber gerade deswegen ist es doch voll gut, dass wir hier zusammenkommen in so einer Gemeinschaft. Dann kann man sich austauschen. Ich gucke mir halt auch mal was anderes an als Golden Boy. Also eigentlich sehr, sehr befruchtend und bereichernd.
Befruchtend. Aber ja, hast recht.
Wie ich es einem früheren Geek-Geplauder Mitstreiter schon immer nahegelegt habe, Steven, bewaffne dich immer mit Block und Stift. Du wirst eine Menge zum Notieren haben.
Ja, ich bin bereit.
Boah, Thjörben, sorry, du hattest irgendwann im Laufe dieses Gesprächs eine Frage in Bezug auf einen Film gestellt. Mir ist die Frage abhanden gekommen.
Arthur die Minimoys, ob ihr den gesehen habt und wie ihr den fandet, weil ich fand ihn oder alle drei ja ziemlich unterirdisch. Der erste ging noch, den hatte ich bei Letterboxd jetzt mit 2,5 Sternen bewertet, danach ging es rapide runter. Habt ihr die Filme gesehen? Was ist eure Meinung dazu gewesen, war die Frage.
Ich habe die Filme tatsächlich nicht gesehen, aber ich erinnere mich daran, sie damals am Rande so mitgekriegt zu haben. Es kam jetzt nur wieder auf, wegen einem Film, den du, Thjörm, erst jüngst im Kino gesehen hast. Ich finde die Idee dazu total interessant und dachte mir, in dem Zusammenhang musst du erstmal Arthur und die Minimoys nachholen. Und dann hast du mich ja erschreckend darauf hingewiesen, dass es sogar 3 Filme davon gibt.
Wusste ich vorher auch nicht.
Das erinnert mich immer so an, wie bei Nachts im Museum. Wusstet ihr, dass es da auch 3 Teile gibt?
Ja.
Ja.
Mhm. Ich ja. Bis dato nicht so. Das ist so, Filme, die so von einer sehr prägnanten Idee leben. Jetzt bei Arthur und die Minimoys, da ist es ja prägnant, dass sie so klein sind und alles drumherum ist groß, ne?
More or less, ja.
Ja. So, und bei Nachts im Museum ist es ja, das ist das Gimmick ja, dass nachts die Figuren ja zum Leben kommen, dann lebt dieser Film von der Idee und dann ist es ab dem zweiten oder dritten Teil ist das irgendwann ausgelutscht. Und das ist so das Problem, das ich bei diesen Filmen sehe, so ähnlich wie bei Cars. Bei Cars war der erste auch super gut, der zweite war dann so meh und der dritte, da gab es ja noch Spin-offs mit Planes.
Aber im Moment, der dritte Cars war wieder gut. Der dritte Cars war sogar wieder richtig gut. Der zweite war wirklich, na, nicht ganz so geil, aber der dritte war toll.
Welcher war denn der dritte nochmal? Das, wo sie auf diesem Event waren, das ist der zweite, gell?
Ja, genau, das ist, glaube ich, der zweite. Teil 3 ist einfach, dass Lightning McQueen zum alten Eisen gehört und die neue Generation kommt.
Ah, gut.
Genau, richtig. Er geht dann auch irgendwie zu schließt sich einem neuen Rennstall quasi an, wo er dann irgendwie nach neuesten Methoden trainiert und so. Und das passt aber alles nicht so ganz zu ihm und seinem Fahrstil. Und es ist so ein bisschen Akzeptanz, sich selber zu akzeptieren, auch dass man vielleicht nicht mehr mit den Jüngsten mithalten kann und das auch gar nicht muss irgendwann. Aber der war richtig toll, ja.
Also, deine Frage zu beantworten, ich fand den cool, Arthur und die Minimoys, aber das war so ein Franchise, das hat sich nie so durchgedrückt, habe ich das Gefühl.
Ja, also das ist halt auch das Problem von Arthur Malédiction oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Das ist dieser Horrorfilm, der jetzt quasi auf diese 3 Filme aufbaut, der so tut, als ob Arthur und die Minimoys so ein Riesending gewesen wäre, dass da es halt dann eine Fanbase hat und die Leute das total abfeiern würden und sonst was. Und das entspricht halt einfach schon mal null der Realität. Und dann macht er halt da wirklich ein paar Fässer auf und mal abgesehen davon, das ist halt ein kleiner Indie-Movie, muss man schon fast sagen. Luc Besson hat zwar das Drehbuch mitgeschrieben und den auch mitproduziert, er hat nicht Regie geführt, aber da steckt halt kein hohes Production-Value drin, das merkt man halt auch. Der hat auch einfach richtig viele Logiklöcher, die Schauspieler machen ihren Job einfach nicht gut und die ganze Prämisse, auf dem das aufbaut, ist halt einfach schon für die Tonne. Und bei den Animationsfilmen, beziehungsweise so eine Mischung aus Animation und Realfilmen, bei den ersten drei Filmen, geht es gar nicht nur darum, dass die halt dann klein sind und alles größer. Da gibt es grundsätzlich schon eine übergeordnete Story, die sogar eigentlich in Ordnung ist, aber die wird so schlecht umgesetzt und auch teilweise so hanebüchen und dann doch wieder ohne Sinn und Verstand, dass das vorne und hinten nicht passt. Und das Schlimmste ist eigentlich, dass das Ende von Teil 2 endet mit Fortsetzung folgt, an einem Moment, wo du denkst, hä, was ist jetzt los? Der dritte Teil geht dann direkt quasi nahtlos weiter. Also das ist so, als ob die Filme so eigentlich am Stück erstellt worden wären, um dann aber eben in zweigeteilt zu erscheinen. Und dann haben sie es im Deutschen hingekriegt von Arthur, der halt vorher von Bill Kaulitz gesprochen wurde, und auch von einem anderen Nebencharakter von Beta, der von Oliver Rohrbeck, den man als Justus Jonas vielleicht kennt oder auch als die deutsche Stimme von
Ben Stiller,
dass sie die beiden Stimmen ausgewechselt haben gegen irgendwelche anderen Stimmen, die gar nicht mehr gepasst haben. Mhm. Und das hast du natürlich in so einem Bruch, wo dann quasi die Geschichte nahtlos weitergeht, fast an der gleichen Szene weitergeht, wo der andere aufgehört hat. Mhm. Absoluter Super-GAU.
Aber ich finde diese Prämisse total interessant, eine Kindermarke wie Arthur und die Minimoys aufzugreifen und das in einem Horrorfilm zu verwursten. Ist das ein aufkommender Trend? Weil ihr habt doch bestimmt auch mitbekommen, dass demnächst ein Horrorfilm folgt mit Titel Winnie the Pooh.
Nein.
Habe ich noch nicht mitbekommen.
Ich auch nicht.
Habt ihr nicht mitbekommen? Das heißt, demnach habt ihr die Screenshots zu dem Film auch noch nicht gesehen?
Nein.
Okay, also ich weiß nicht viel oder besser gesagt nichts über die Handlung des Films, aber im Prinzip geht es da um das Franchise Winnie the Pooh als Horrorfilm.
Und Blood and Honey.
Blood and Honey, richtig, genau. Und diese Bilder sind schon sehr aussagekräftig. Googelt's gerne. Alle Figuren aus Winnie the Pooh, die ihr kennt, dargestellt als super abgefuckte Horrorfiguren. Und ich weiß nicht, was man geraucht haben muss, um auf so eine Idee zu kommen, aber ich habe das Gefühl, das ist so eine neue Hollywood-Idee.
Aber es gibt schon viel Creepypasta zu Winnie the Pooh, ne? Also es ist jetzt gar nicht so weit hergeholt, dass es dazu jetzt irgendwann eine Grusel-Edition gibt, aber das gab's schon viel Zündstoff, dass es das irgendwann mal so geben würde.
Hat unser heißgeliebter Obi-Wan nicht neulich erst einen Film von Winnie the Pooh?
Christopher Robin heißt der, glaube ich.
Christopher Robin, genau.
Der war gar nicht mal schlecht.
Habe ich bis heute noch nicht gesehen. Aber ich höre da eine leichte Empfehlung raus, Thjörn.
Doch, den kann man auf jeden Fall machen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Feel-Good-Movie, weil er schon auch ein bisschen mit falschen Erwartungen ans Leben oder mit anderen Lebensverläufen arbeitet. Nicht so das, was man sich selbst für sich gewünscht hat oder auch ein bisschen, wie man sich als Kind, als Erwachsener vielleicht nicht sehen wollte. Verlorene Träume und sowas. Also es ist wirklich kein Feel-Good-Movie an der Stelle, aber das ist ein wirklich schön gemachter Film. Sieht hier und da ein bisschen komisch aus, gerade durch die Animation, weil die Figuren halt eben schon auch so ein bisschen benutzt aussehen sollten. Das sieht aber halt auch immer künstlich aus. Das ist das Einzige, was ich dem Film ankreiden würde. Der ist aber auf jeden Fall ein Film, den man sich mal angucken kann. Besonders gut an so einem regnerischen Sonntag, da passt die Stimmung dann ganz gut.
Also ich kann bei dem Horrorfilm von Winnie Pooh nur hoffen, dass, wenn er dann auf Blu-ray und DVD erscheint, das Cover wenigstens eindeutig zeigt, dass es ein Horrorfilm ist. Denn ich würde es sehr bedauerlich finden, wenn die Oma mit ihrem Enkel einen Film abmachen will und Winnie Pooh kaufen will und dann vergreift sie sich und kauft den falschen Winnie Pooh.
Ich frage mich halt gerade viel eher, ob Disney das irgendwie wirklich freigegeben hat, weil der Name Winnie the Pooh wird sicherlich auch irgendwie geschützt sein. Ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass Disney sowas mit seiner eigenen IP zulässt.
Also das war wohl nur möglich, habe ich gelesen, weil Winnie the Pooh, die Marke, schon 100 Jahre alt ist. Ich meine, irgendwie 20er in den 30ern rausgekommen und die Lizenzbestimmungen erlauben es dann halt in dem Fall, wenn die Werke so alt sind, dass sie wieder zur freien Verwendung stehen.
Ah, okay.
Natürlich dürfen sie es nicht 1:1 kopieren und 1:1 umsetzen, aber zumindest Winnie the Pooh als solches ist aufgrund des Alters wieder verwertbar.
Ich weiß aber noch nicht, ob ich da Bock drauf habe, muss ich ehrlich sagen. Nachdem ich die Screenshots oder die ersten Bilder jetzt gesehen habe.
Was wird das? Wird das eher so ein Splatter oder wird das so
ein... So ein Slasher wird das anscheinend.
Ja, den stimmt auch.
Oh Mann, ey. Ich stell mir vor, wie, keine Ahnung, Tigger dieses Ferkel aufschlitzt.
Tigger sind die besten Ferkelaufschlitzer der Welt.
Ich meine auch gelesen zu haben, dass es Andeutungen gibt, dass Winnie the Pooh den ein oder anderen Freund wohl bereits auf dem Teller hatte. Und deswegen halt.
Das gute Spanferkel.
Oh.
Ja.
Das wäre doch mal, Ari Aster dreht einen Horrorfilm zu Winnie the Pooh. Gekauft.
Ja.
Sofort.
Oh Mann, ey.
Nee. Ne, so Horrorfilme sind ja gar nicht meins. Ach so, Horrorspiele, ich habe mal Outlast probiert, ganz schwierig.
Also Horrorspiele sind auch nicht meins, Filme geht so.
Also ich hatte damals ein Trauma von Resident Evil 2, als das rauskam, habe ich das mal gesehen und habe das dann super lang wie rumgestellt. Da habe ich mir irgendwann das Remake gekauft und dann habe ich das irgendwie so für mich abgeschlossen, weil ich kann damit nicht so viel anfangen. Keine Ahnung, ich weiß nicht.
Ich liebe Resident Evil 2. Resident Evil 2 ist bis heute ungelogen meine Blaupause für ein richtig gutes Horrorspiel mit einer unfassbar guten Atmosphäre. Wie ich es geliebt habe, durch dieses dystopische Raccoon City zu spazieren, während aus allen Ecken irgendein Gekraule, Gestöhne von irgendwelchen Bedrohungen hervortrat. Also atmosphärisch wahnsinnig gut.
Ich finde aber Resident Evil, das 2 ist so ein Spiel, da kannst du das Original noch super gut selbst spielen. Es gibt so Spiele, wo es Remake, da spielst du das Remake und du brauchst das Original nicht mehr. Zum Beispiel bei Shadow of the Colossus, ne? Da ist das Remaster meilenweit besser als die Originalfassung. Aber bei Resident Evil 2, das ist ja noch so unterschiedlich zu dem Remake, dass es als eigenes Spiel noch durchgeht, meiner Meinung nach.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand das Remake auch wahnsinnig gut. Es hat total viel Spaß gemacht. Ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Aber ich finde, atmosphärisch ist das Original besser.
Warum?
Ich glaube, das geht ein bisschen einher mit deinen limitierten Möglichkeiten, besonders was die Kameraführung angeht. Hier hast du ja eine frei bewegliche Kamera im Remake. Das hattest du im PlayStation 1, in der PlayStation 1 Version nicht. Da konntest du nicht immer dich nach der Bedrohung umschauen, die du bereits meterweit gehört hast, sondern du warst so ein bisschen in der Opferrolle, quasi den gegebenen Umständen ausgesetzt und konntest nicht so viel dagegen machen wie im Remake heute.
Ja, verstehe ich, aber du hattest auch nicht so diese extrem dunkle Lichtspiele, wie wir jetzt im Remake. Das war schon immersiver, fand ich.
Ja, stellenweise schon, das stimmt.
Du bist ja immer von Bildschirm zu Bildschirm gelaufen. Diese Bildschirme waren festgesetzt, die waren ja vorgerendert. Ja. Und sagen wir mal, das Gruselige, was daraus entstanden ist, ist, dass du in den nächsten Screen gelaufen bist und wusstest nicht, was das ist. So. Und da kam halt, das war so ein früher Ableger von so Jumpscares, dass du in den nächsten vorgerenderten Bildschirm läufst und dass dann dort was steht. Das hat quasi das Gruselige bei mir zumindest ausgemacht. So, und jetzt mit dem Remake, du kommst um die Ecke, dann fällt dir was aus der Decke, du bist ja jetzt auch in der Vertikalen ganz anders da. Früher hast du zum Beispiel die Licker gesehen an der Decke, meistens. Im Remake siehst du zum Beispiel nicht, das fand ich schon sehr immersiver.
Was aber auch sehr viel Spannung weggenommen hat, ist ja das Betreten eines Raumes, wenn du dich erinnerst. Ne? So in den alten Spielen oder im Original war es ja so, dass die Tür und das Betreten eines Raumes in Szene gesetzt wurde.
Ja.
So, rundherum war alles schwarz, du hast nur die Tür gesehen, die sich öffnet.
Ja, genau.
Im Remake ist das ja nicht mehr so.
Das war das Ladefenster, das war einfach technisch anders nicht möglich.
Ja, aber das finde ich geil, aus solchen Limitierungen Tugenden zu machen, wie es zum Beispiel auch Silent Hill gemacht hat. Ne? Du konntest die Stadt nicht sehen, beziehungsweise du konntest die Hand vor Augen nicht sehen aufgrund dieses Nebels, was ja auch eine technische Limitierung war.
Das haben sie sich ja bei Turok abgeguckt, ja.
Gibt's ein super gutes Beispiel, kennt ihr das Spider-Man-Spiel für die PlayStation 1?
Ja, aber ich erinnere mich nur dunkel.
Ich kenne Superman 64. Hilft das auch?
Darüber sprechen wir hier nicht. Darüber sprechen wir hier nicht, Tom.
Das wurde ja auch super gut umgangen. Da wurde nämlich, der Prämisse des Spiels, wurde die ganze Stadt New York mit so einem Gas geflutet. Die haben das dann so gemacht, dass du eine gelbe Masse als Boden hast, in die du nicht reinfallen darfst, so eine Wild Zone. Und das ganze Spiel ist quasi auf Wolkenkratzer. So, und da haben die das damals sich so limitiert, also beziehungsweise die Limitation so begründet. Fand ich auch super gut gelöst.
Das ist doch auch der Grund, warum Metal Gear Solid...
Sorry, Metal Gear wollte ich gerade korrigieren.
Hey Leute, ich finde, das klingt einfach viel besser. Ihr könnt mich damit nicht...
Nein, machen. Das tut es nicht.
Metal Gear Solid.
Okay, Metal Gear Solid. Nein, dass es dieses Genre überhaupt gibt, Tactical Espionage Action... Das liegt ja daran, weil auf dem MSX damals gar nicht möglich war, so viele Sprites darzustellen. Und sie wollten ja eigentlich, sollte Solid Snake ja so ein Rambo-Verschnitt werden.
Ja, stimmt.
Na, dann konnten sie ja aufgrund der Technik auf dem alten MSX-Computer gar nicht so viele Helden darstellen und haben das Spielprinzip dahingehend verändert, dass du halt schleichen musstest und nicht entdeckt werden durftest. Da kann man auch wieder sagen, ein komplettes Spielgenre ist ja nur wegen der technischen Sachen. Aber zu diesen Türen nochmal. Ich finde das bei allen PlayStation 1 Games, die so in dieses Raster fallen, ziemlich geil. Bei Parasite Eve war das zum Beispiel so oder bei Dino Crisis auch. Das hat mir so jedes Mal gut gefallen. Und es gab doch, ich weiß nicht, bei welchem Spiel das war, es gab doch bei irgendeinem Spiel den Moment, wo man so eine Tür öffnet und es war halt mal nicht, dass du Schiss hattest, was im nächsten Raum kommt, sondern irgendwann ist während des Türöffnens auch ein Jumpscare passiert, dass irgendwas aus der Tür auf dich...
Resident Evil 2.
Resident Evil 2, ja.
Oh,
ja.
Alter!
Und zwar ist das die Stelle, wenn du unten im Polizeipräsidium in die Werkstatt gehst, dann kommen die nämlich als Jumpscare, wurden die dann eingefügt, genau, das fand ich auch ziemlich gut.
Ja, ja, definitiv. Und vor allen Dingen war das so krass und hat dich überrascht, weil du dich so sicher gefühlt hast in dieser Sequenz. Ja, diese Türöffnung, das war für dich halt einfach nur eine technisch limitierte Sequenz, vorhanden war, um der Konsole Ladezeit zu geben. Und in so einem Augenblick rechnet man nicht damit und dann fällt dann trotzdem ausgerechnet in dem Augenblick irgendwas über dich her und das hat, also bei mir hat's voll reingehauen.
Ja, bei mir auch. Definitiv.
Habt ihr denn den neuen Resident Evil Film schon gesehen? Also so neu ist der jetzt auch nicht mehr, aber den neueren, der nach der Jovovich-Ära quasi kam.
Ich fand den nicht besonders gut, aber weitaus besser als die Netflix-Adaption, die jüngst auch als Serienformat erschienen ist.
Ja, Netflix habe ich noch nicht geschaut, aber ich fand den Film auch nur so mäßig. Tatsächlich besser als die Jovovich-Filme, aber das war auch nicht schwierig.
Ich fand so ein paar Designentscheidungen bei dem neuen Film. Ich meine, er heißt Welcome to Raccoon City, was schon wirklich sehr vielversprechender Name ist. Denn Resident Evil bis dato, trotz der vielen verschiedenen Ableger, assoziiere ich eigentlich immer noch in erster Linie mit Raccoon City, mit diesem dystopischen Raccoon City, wo die Seuche, der Virus und die Zombies drüber hergefallen sind. Und ich finde so ein paar Designentscheidungen total eigenartig, nicht nachvollziehbar und sehr fragwürdig.
Zum Beispiel?
Welcome to Raccoon City, um das an der Stelle erstmal vorwegzunehmen, hatte für mich sehr viel Potenzial. Was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, ist die Interpretation von, das ist aber auch nur ein Beispiel, ist nur die Spitze des Eisbergs, ist die Interpretation von Leon S. Kennedy, den sie als totalen Waschlappen und als komisches Würstchen dargestellt haben.
Das ist ja komplett falsch.
Das totale Gegenteil von dem, wer er eigentlich ist. Eine sehr aussagekräftige Szene war, als er zu diesem Polizeipräsidium, zu diesem Team neu hinzugestoßen ist. Da saßen sie gemeinsam in einer Bar und irgendwie hat sich gelangweilt und ist dann irgendwann im Sitzen eingeschlafen. Und die anderen haben ihn so ein bisschen aufgezogen, geärgert, indem einer, glaube ich, ihn mit irgendwas beworfen hat. Und er hat sich dann auch nur halbherzig dazu geäußert. Er wirkte so ein bisschen auf mich wie so ein Stoner, der gerade einen durchgezogen hat und einfach nur pennen will. Und diese Stimmung hat sich durch den ganzen Film gezogen. Und das fand ich halt außerordentlich schade, weil rein atmosphärisch war das cool, was sie da kreiert haben. Also es war so ein Raccoon City, total düster und die ganze Zeit irgendwelche Bedrohungen im Nacken. Also es hat einem schon ein mulmiges Gefühl in der Bauchgegend gegeben, rein was die Kulisse betrifft. Aber dann diese Figuren irgendwie so zu verwursten, war echt schade.
Ja, aber fandest du Leon S. Kennedy in den Spielen gut geschrieben? Weil so richtige Charaktertiefe hatte der eigentlich auch nicht, meines Erachtens.
Hatte er nicht, aber dafür war er auch nicht bekannt. Wofür man ihn zu schätzen wusste, ist, dass er so ein Haudegen war. Immer mit dem Finger am Abzug, hier und da mal einen coolen, knackigen Spruch platziert. Also so der typische Prototyp eines 80s, 90s Actionhelden.
Ja.
Und sowas hatte ich erwartet. Und das fand ich eigentlich auch ganz cool. Ich fand das, also wie gesagt, ich habe da keine charakterliche Tiefe erwartet. Hat mir ein bisschen gefehlt, muss ich ehrlich gestehen.
Ich habe die Spiele halt selber nie gespielt. Ich habe irgendwann mal Resident Evil und auch auf dem GameCube damals sogar versucht mal Resident Evil 4, aber das ist einfach nicht mein Genre. Darum kann ich nicht sagen, was da falsch verwurstet ist. Ich weiß halt, dass in dem neuen Film quasi Teil 1 und Teil 2 mehr oder weniger so als Mashup zusammen reingeklatscht worden sind. Und ich muss auch gestehen, ich kann mich nicht mehr an viel erinnern. Der ist sehr schnell wieder aus meinem Gedächtnis raus gewesen. Ich weiß nur, dass ich nach dem Kinobesuch doch ein bisschen ernüchtert war und dachte, also das jetzt als den großen Resident Evil Neustart, ich weiß ja nicht.
Ja, 100%.
Wenn ich euch jetzt die Frage stelle, welcher oder einer der besten Zombie-Filme aller Zeiten, habt ihr da gleich einen parat? Also ich hätte da sofort ein Beispiel parat.
Zombieland, ganz klar.
Dawn of the Dead.
Ja, wollte ich gerade sagen, also der erste Name, der mir da durch den Kopf schießt, ist Romero, also ja. Auf jeden Fall Dawn of the Dead.
Okay, meiner ist nicht dabei, meiner wäre 28 Days Later.
Oh! Der stimmt, ja, der ist aber auch sehr gut.
Da habe ich mich damals schwer getan, weil das so ein Bruch war mit diesem klassischen Zombie, der so schlurft und eigentlich relativ wenig kann. Und dann bei 28 Days Later, da waren die alle so, oder Days, waren die alle so schnell und das war für mich damals schon was heißt was Neues, aber so was anderes, weißt du?
Oh, das fand ich gerade geil. Mhm. Ich finde Zombies dadurch viel bedrohlicher, dass die halt so. Aber ich fand auch den zweiten Teil fand ich aber auch echt gut, muss ich sagen. Ne?
Ja.
28 Weeks Later.
Mhm, ja.
Es sollte ja auch eigentlich irgendwann mal ein dritter kommen, ne? 28 Years Later, glaube ich. Aber der ist halt irgendwie nie. Nachdem die ersten beiden finanziell jetzt nicht die Mega-Erfolge waren, ist der dann nie umgesetzt worden.
Moment, heißt die Fortsetzung nicht 28 Weeks Later?
Mhm. Das ist der zweite, ja.
Da müsste doch demnach der dritte 28 Months Later sein.
Ja. Oder könnte auch 28 Months gewesen sein. Ja, ich weiß nicht, kann auch Months gewesen sein. Aber auf jeden Fall, der ist ja dann nie umgesetzt worden. ich muss ehrlich gestehen, ich hatte nie diesen riesen Zombie-Hype und ich habe mich auch sehr schnell satt gesehen an Zombies. Mitunter so ein Grund, warum ich Walking Dead nie zu Ende geguckt habe und so. Mich hat das nur noch angeödet. Und auch wahrscheinlich, warum ich dann irgendwie auch nicht so viel mit diesen ganzen Zombie-Filmen, die irgendwie noch so rausgekommen sind oder Serien, was anfangen kann. Also tatsächlich, darum habe ich gerade Zombieland genannt, weil ich den einfach als Komödie großartig fand, vor allem den ersten. Der zweite war auch nicht mehr so der Hit.
Deswegen ist doch gerade der Traditionsbruch bei 28 Days Later mit dem Konzept der Zombies so erfrischend.
Ja genau, darum finde ich den tatsächlich auch gut, aber da muss ich Steven total zustimmen, dass es auf jeden Fall ein klasse Film ist, also sogar zwei sehr gute Filme.
Ja.
Ich hatte ihn einfach jetzt gerade nur nicht auf dem Schirm, weil das eben auch so ein Film ist, den ich glaube ich seit dem Kino nicht mehr gesehen habe.
Was mir bei dem Film halt besonders gefällt, ist natürlich die Atmosphäre, die der Film erzeugt und dieses, die Truppe, die durch die Lande zieht, die ist halt einfach perfekt gecastet mit Cillian Murphy und jetzt fällt mir der eine, der Vater nicht ein, von Domhnall Gleeson.
Brandon Gleeson,
genau. Die sind wirklich perfekt gecastet und ich muss auch sagen, dass mir der Brad Pitt World War Z auch sehr gut gefallen hat.
Ja, den fand ich auch cool.
Auch schön, schön.
Sollte da nicht auch mal ein zweiter Teil von kommen?
Mhm, ja, der ist jetzt im Gespräch tatsächlich.
Ach, jetzt doch noch wieder, okay.
Ja,
ja, den würde ich mir auch angucken.
Ich finde auch die South Park-Parodie World War Zimmermann sehr gut.
Und ich mag natürlich High School of the Dead.
Also für alle in der Runde, die High School of the Dead nicht kennen, das ist eine Anime-Serie mit dem Zombie-Thema, aber sehr viel edgy, schon hart an der Hentai-Grenze. Aber auch sehr cool.
Es gibt doch jetzt auch eine koreanische Adaption auf Netflix. Eine Adaption, aber auch so in der Prämisse, dass die Schule von Zombies überfallen wird, die versuchen da zu überleben.
Ja, genau. Ey, ich kann das nicht auf mir sitzen lassen. Ich muss ganz kurz, weil mir ist der Name auch entfallen. Ich fand die Serie außerordentlich gut. All of Us Are Dead,
genau, ja.
Und die Serie hat mich auch stark an High School of the Dead erinnert. Zwar keine Hentai-Elemente enthalten, aber halt.
Dann ist es auch nicht gut.
Doch, versprochen. Es ist trotzdem einen Blick wert. Also, koreanische Produktion im Allgemeinen finde ich sowieso sehr gut. Also, den koreanischen Filmmarkt, den habe ich schon im Auge, seit ich in meinem 10. Lebensjahr gefühlt. Und All of Us Are Dead erfüllt, finde ich, genau die Erwartung. So ein Zombie-Konzept in einem koreanischen Szenario. Und die Serie ist wirklich sehr gut gelungen. Die habe ich gebinged quasi. Ich meine irgendwie 10 Folgen, eine Stunde. Und ich habe die Serie quasi mehr oder minder am Stück geguckt. Beginnt aber, wie gesagt, ne, ähnliche Prämisse wie High School of the Dead. An einer Schule, der Virus grassiert langsam und die Kinder bzw. Schulkids müssen da sich gegen diese Bedrohung erwehren.
Da muss ich aber auch gleich im Kontext sein, hat jemand von euch Dead Island gespielt?
Nein, ich nicht.
Nee, wie gesagt, auch Horror oder auch diese Survival Games überhaupt nicht meine Genres. Darum habe ich da direkt die Finger von gelassen.
Aber es soll sehr gut sein.
Nee, habe ich tatsächlich auch nicht gespielt, bis heute nicht.
Toni, du?
Ich kenne das, ich mag sowas auch generell, aber allein aus Zeitgründen habe ich da nie zu gefunden. Das, was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Genau. Es gibt auch noch so ein anderes Game. Mensch, wie hieß denn das andere?
Left 4 Dead?
Das habe ich richtig gesuchtet. Left 4 Dead, das ist ja wohl Pflicht.
Finde ich auch.
Jetzt habe ich Bock.
Aber wenn es ums Genre, vor allem um Horror oder so geht, also welches Horrorspiel ich wirklich gespielt habe und ich wirklich richtig, richtig gut fand und das mega spannend war und ich das teilweise auch wirklich nur am Tag mit Licht gespielt habe, war Alien Isolation. Das muss ich sagen, ja. Das fand ich richtig, richtig gut.
Super. Oh ja, also atmosphärisch fast beispiellos. Ja. Das haben die unfassbar gut gemacht. Aber du bist da schon ziemlich in einer Opferrolle mit sehr, sehr limitierten Möglichkeiten, dich zur Wehr zu setzen. Wie ein Alien-Film eben auch ist, ne? Also genau. So muss das, finde ich, auch umgesetzt sein. Und ich finde, der hat sehr gut transportiert, was man so bei dem ersten Alien-Film empfunden hat. Halt diese ständige, übermenschliche, krasse Bedrohung, der du dich kaum zur Wehr setzen kannst und du einfach die ganze Zeit hoffen musst, nicht zerstückelt zu werden. Fand ich auch sehr gut. Isolation habe ich bis heute leider nur gesehen, das eine oder andere Let's Play dazu, persönlich noch nicht gespielt, aber es steht tatsächlich weit oben auf meiner Liste.
Kann ich wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, überhaupt nicht mein Genre, aber wenn ich eins empfehlen müsste oder würde, sollte, dann das, weil das einfach wirklich großartig ist.
Es ist halt komplett anders als Colonial Marines, da geht es ja vorwiegend ums Ballern, ne?
Das ist ja auch ist das nicht ein First-Person-Shooter sogar?
Ja, es klappt so richtig Gunporn. Und Isolation ist halt so ähnlich wie Outlast, dieses Genre des Horror- Survivals, aber ohne dich zu Wehr zu setzen. Im Prinzip bist du ja fast nur am Abhauen.
Ja, Du kannst dir Waffen craften, aber die halten halt auch einfach nicht lange oder sind nicht wirklich durchsetzungsstark.
Ich finde, das ist so ein Problem, dass der gesamten Franchise zugrunde liegt, besonders auch den Filmen, die halt zunehmend sich mehr zu so einem sinnlosen, stumpfen Geballer entwickelt haben. Also natürlich haben die auch noch sehr viel Lore und sehr viel interessante Geschichte und Handlung parat, auch die neuesten Ableger, wie Prometheus zum Beispiel. Aber was mir missfallen ist, ist, dass mit jedem Film mehr und mehr Aliens dazu kamen, bis wir dann diese Perversion bekommen haben, wie bei, ich meine, es wäre bei Prometheus gewesen, wo du dann ganze Scharen an Aliens hattest.
Bei Prometheus war das nicht der Fall. Ich glaube, bei dem Nachfolger dann schon eher Alien
vs. Predator, oder?
Nee. Darüber reden wir auch nicht, über Alien vs. Predator, aber...
Das klammern wir mal aus.
Also wie heißt denn der Nachfolger von Prometheus? Ich habe den doch erst gestern Abend verdammt nochmal gesehen. Da gibt es mehrere Aliens dann, aber bei Prometheus gibt es tatsächlich nur eins.
Moment, ich habe es gerade nachgeschlagen, es müsste Covenant sein. Covenant, da, wo sie, Spoiler-Alarm an der Stelle, da wo sie, ich meine, zum Ende des Films hin es mit ganzen Scharen und Armeen zu tun bekommen haben. Das Problem ist einfach folgendes, in dem ersten Film hast du ein Alien, das übermächtig ist und sehr bedrohlich. Und je mehr dazukommen, desto mehr werden die genervt, habe ich das Gefühl. Also sie konnten sich im ersten Film nicht einem erwehren und plötzlich irgendwann im dritten oder vierten Teil oder wann auch immer siehst du, wie die Gruppe einige von denen einfach runterballert aus dem Weg. Das hat, finde ich, sehr viel Horrordynamik dem Franchise beraubt.
Ja, das stimmt schon, aber viel schlimmer finde ich eigentlich, dass man in Prometheus eigentlich wirklich einige Fässer aufgemacht hat, die ich super interessant gefunden habe und man dann aber in Covenant einfach nichts mehr davon wiedergefunden hat, weil Prometheus einfach nicht so gut ankam anscheinend oder wie auch immer und man das ganze Franchise quasi dann nochmal neu starten wollte mit mehr Action und weiß ich nicht was. Das finde ich bis heute immer noch sehr schade, dass man eigentlich nicht die ursprüngliche Prometheus-Trilogie bekommen hat und irgendwie der dritte Film, der irgendwann nochmal folgen sollte, der ist ja auch bis heute, glaube ich, hat er keinen Release-Day, oder?
Ich glaube nicht, nein. Ich finde das auch sehr schade, dass Prometheus nicht gut angekommen ist, weil ich habe mit dem auch absolut meinen Spaß, aber beliebt ist der Film nicht. Ich erinnere mich gerade dran bei Alien 2, also der James Cameron Film, da gibt es am Ende diese Filmszene, wo eine ganze Horde von Aliens ankommt. Das ist so ein kompletter Bruch zwischen dem ersten, was ein Horror-Spannungsfilm ist, und der zweite, der ein Action-Geballer ist. Alien 2 zählt als einer der größten Fortsetzungsfilme überhaupt. Sage ich jetzt mal nichts zu. Bei Terminator 2 gehe ich sofort mit. James Cameron, Props gehen raus. Aber Alien 2 kreide ich halt wirklich das an, dass der dieses Genre, was ich an Alien 1 so geliebt habe, komplett nicht beibehalten hat.
Ich muss sagen, ich mag Aliens.
Aber ich glaube, wir sind uns in dem Punkt einig, dass der größte Verlust in den nachfolgenden Filmen Ripley war.
Ja.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, es wird mal wieder Zeit, ich muss mir die Filme unbedingt angucken, denn bei mir ist es tatsächlich schon ein bisschen länger her. Die letztgenannten Covenant und Prometheus habe ich tatsächlich einige Male schon gesehen, aber die ursprünglichen Filme, da wird es auf jeden Fall mal wieder Zeit.
Auch da reicht aber auch eigentlich 1 und 2, ne? Also nichts gegen 3 und 4, aber die fallen dann schon deutlich ab.
Da ist bei mir auch nicht viel hängen geblieben, ehrlich gesagt. Wenn mir jemand die Pistole auf die Brust setzen würde und ich müsste die Handlung irgendwie wiedergeben des dritten und vierten Teils, ich meine, den fünften Teil gab es doch auch noch mit Ripley. Ja, dann würde ich sagen, drück ab, Alter.
Das war die Wiedergeburt, glaube ich, ne? Der fünfte. Oder war das der vierte? Ich bin ehrlich gesagt gerade gar nicht, auch nicht mehr sicher. Es gab doch nur 4 Filme und dann gab es Prometheus.
Es ist peinlich, wie schlecht wir diese Reihe gerade rekonstruieren können. Denn ja. Ich habe mir erhofft, dass wir auch hierzu ein Special machen. Und damit wir hier ein bisschen Hausaufgaben schon erledigen im Vorfeld, würde ich vorschlagen, wenn ihr nichts mehr habt, kommen wir langsam zum Ende und wir gucken dann erstmal die Alien-Filme.
Guter Vorschlag.
Sehr gerne. Ich könnte noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg gehen. Ich habe die Box bei mir stehen und da heißt sie die Alien-Anthologie. Vielleicht könnte man jetzt von dem Namen Anthologie ableiten, dass in einer Anthologie mindestens so viele Teile enthalten sein müssen. Vielleicht können wir uns dann der Zahl 4 oder 5 nähern.
Oder vielleicht geht es da um Ameisen, wie Ants. Na gut, lassen wir das.
Eine Anthologie hat, soweit ich weiß, nichts mit einer gewissen Zahl zu tun. Ich habe auch eine Box aus UK, da steht drauf die Alien Quadrilogie oder Quadrilogy auf Englisch dann natürlich. Aber also das war eben weit vor Prometheus noch.
Steven, alles, was ich rausgehört habe, ist, dass du jetzt schon mal Popcorn aufsetzt und für 5 Minuten klingelst an deiner Tür. Jungs, pack die Sachen. Wir machen jetzt gleich los.
Ich bin hier dafür, wir treffen uns am UCI. Man kann einen Saal mieten und dann gucken wir es richtig im Kino.
Ja, dann treffen wir uns halt bei dir zu Hause, Thorben. Soll mir auch recht sein. Jungs, dann sage ich schon mal an der Stelle vielen, vielen Dank für den Talk heute. Es war wirklich sehr anregend und schon habe ich einen Abendplan, wie ich denn meinen Tag heute noch gestalte. Ein Abendplan, wie ich meinen Tag heute noch gestalte, Cengiz.
Selbst ein 6, ja. Ja.
Du hast eh kein Zeitgefühl. Du stehst auch auf, wenn andere irgendwie schon von der Arbeit wiederkommen.
Das stimmt. Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Und ihr da draußen, ich hoffe, wir konnten euch auch die ein oder andere Anregung geben, wie ihr eure Freizeit gestalten könnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr wisst, wo wir zu finden sind. Besucht uns auf Instagram, tauscht euch dort aus mit der Community. Lasst uns einen Kommentar da und abonniert den Kanal. Jungs, nochmal, wie gesagt, vielen lieben Dank. Ich freue mich schon auf den nächsten Talk.
Ebenso, bis dann.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.